Also das Thema unseres Vortrags lautet für heute zwischen Erlösung und Vollendung. Ich lese dazu den Abschnitt 2. Korinther 5, 1 bis 10. Denn wir wissen, dass wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, zerstört wird, wir einen Bau von Gott haben, ein Haus nicht mit Händen gemacht, ein ewiges in den Himmeln. Denn in diesem freilich seufzen wir uns sehnend mit unserer Behausung, die aus dem Himmel ist, überkleidet zu werden. So wir anders, wenn wir auch bekleidet sind, nicht nackt erfunden werden. Denn wir freilich, die in der Hütte sind, seufzen beschwert, wiewohl wir nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben, der uns aber hierzu bereitet hat, ist Gott, der uns auch das Unterpfand des Geistes gegeben hat. So sind wir nun alle Zeit guten Mutes und wissen, dass während einheimisch in dem Leibe, wir von dem Herrn ausheimisch sind. Denn wir wandeln durch Glauben, nicht durch Schau. Wir sind aber gutes Muts und möchten lieber ausheimisch von dem Leibe sein und einheimisch bei dem Herrn. Deshalb beeifern wir uns auch, ob einheimisch oder ausheimisch, ihm wohlgefällig zu sein. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, auf dass ein jeder empfange, was er in dem Leibe getan, nachdem er gehandelt hat, es sei Gutes oder Böses. Wir wollen noch stille werden zum Gebet. Ja, lieber Vater, habe du Dank, dass wir ein großes Ziel vor Augen haben. Und dass dieses Ziel ist, wir werden einmal bei dir sein. Und dass dieses Ziel ist, wir werden eine Leiblichkeit bekommen, die du uns gibst. Und Herr Jesus, habe du Dank, dass du einmal "Ich will" gesprochen hast, auch gegenüber dem Vater. Ich will, dass die bei mir sind, die du mir gegeben hast. O Herr, und wir glauben es, dass wir dir vom Vater gegeben sind und wir einmal bei dir sein werden, auch in der neuen Leiblichkeit. Noch seufzen wir manches Mal in dieser Leiblichkeit, aber wir haben ein großes Ziel vor Augen. Und Herr, das lass auch heute Morgen in dieser Verkündigung groß werden. Es gibt ein göttliches Vollendungsziel. Da dürfen wir da auch unserem Bruder befehlen und ihm viel Weisheit und Gnade erbitten und uns hörende Herzen. Hab du Dank. Amen.
Amen.
Wir hören jetzt Dr. Laubach.
Liebe Schwestern und Brüder, vor einiger Zeit bin ich einmal durch einen Buchladen gegangen und eine größere Buchhandlung und habe bemerkt, dass es dort, wie in anderen großen Buchhandlungen auch ist, es gibt heute ganze Abteilungen, Sie können das ja dann immer so ablesen an den Regalen, Geografie oder Geschichte oder irgendwas, Kochbücher oder Kinderbücher, aber heute gibt es in jeder renommierten Buchhandlung auch ein großes Sortiment von Esoterik, überschreiben sie es meist. Und ich habe mir einige Titel gemerkt: Wiedergeburt durch Reinkarnation, Wege zur Leistungssteigerung, sich selbst gesund erhalten, mehr Macht über Leib und Leben, Wunder der Willenskraft, der kosmische Weg der Menschheit im Wassermann-Zeitalter und lebe bewusst. Und wenn man in einigen Büchern blättert, dann merkt man, dass hier immer wieder der Versuch unternommen wird von den unterschiedlichen Autoren, uns eine Art künstliche Lebensverlängerung zu versprechen. Das, was allen gemeinsam ist, sie möchten die bittere Realität des Sterbens am liebsten ausklammern. Und als ich so in den einigen Büchern blätterte, wurde ich erinnert an einen Balkenspruch. über der alten Apotheke in Appenzell, im Appenzeller Land in der Schweiz, wo ich fand mancherlei Kraut gegen Leibesnot, aber kein einziges gegen den Tod. Wir wissen, dass Paulus als ersten seiner Briefe den ersten Thessalonicher Brief geschrieben hat, wo er von der Wiederkunft Jesu und der Entrückung der Gemeinde schreibt. Der zweite Korintherbrief ist später. Paulus hat auch in Korinth über die Entrückung der Gemeinde und die Wiederkunft Jesu gesprochen. Das klingt ja sogar schon im ersten Korintherbrief an. Aber er wusste um diese Wirklichkeit so lange, bis der Herr kommt. Bleibt auch den Glaubenden kein anderer Weg als der, durch das Tal des Todes in die ewige Herrlichkeit zu gehen. Der Tod ist uns absolut sicher, aber dennoch heute eine vielfach verdrängte Tatsache. Viele Menschen möchten nicht darüber sprechen, bis ins hohe Alter hinein. Und wir sehen, dass der Apostel Paulus ganz unbefangen davon redet. Er sagt, wir wissen, wenn unsere irdische Hütte abgebrochen wird, dann haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein ewiges Haus im Himmel, das nicht mit Händen gemacht ist. Paulus ist geprägt von Hoffnung, von einer Hoffnung, die über die Grenze des Irdischen hinausreicht. Aber er weiß, wir sind jetzt auf der Wegstrecke zwischen Erlösung und Vollendung. In Vers 5 dieses Abschnittes sagt er, Gott ist es, der uns dazu bereitet hat und der uns als Unterpfand den Geist gegeben hat. Die Glaubenden haben den Heiligen Geist empfangen. Wir sind erlöst. Erlöst für Zeit und Ewigkeit. Aber am Ende dieses Abschnittes sagt er, wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden. Und ich möchte ergänzen, wir müssen noch alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden. Das ist noch nicht gekommen. Das Ziel der Vollendung steht noch aus. Wir sind unterwegs von der Erlösung zur Vollendung. Und das beschreibt Paulus in unserem Abschnitt mit den Worten, wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Und knüpft dabei gedanklich an das an, was er einige Sätze zuvor, Kapitel 4, Vers 7, geschrieben hat, 4, 6 und 7. Gott hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben. Das Licht der Ewigkeit ist uns aufgeleuchtet. Wir haben Jesus Christus als unseren persönlichen Herrn und Retter erkannt und uns von ihm in die Nachfolge rufen lassen. Und dann fährt er fort, wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Wir haben die Anzahlung des Geistes, sagt er hier, das Unterpfand, eigentlich die Anzahlung. Und Sie wissen, wie das ist, wenn Sie etwas kaufen und zahlen etwas an, dann gehen Sie, auch wenn manche das nicht ohne weiteres bedenken, in dem Moment eine rechtliche Verpflichtung ein, auch den Rest zu bezahlen. Und so ist Gott eine Verpflichtung eingegangen. Der Heilige Geist, der uns geschenkt ist, ist die Verpflichtung Gottes, dass er uns in seine ewige Herrlichkeit bringen und in ein neues Haus führen will. Aber das steht eben noch aus. Und sein Heiliger Geist lebt jetzt in unseren Herzen und unsere irdisch-menschliche Existenz ist das irdene Gefäß. Das irdene Gefäß, das irden bleibt, niemals silbern oder golden wird. Es bleibt ein irdenes Gefäß, und darum muss es erneuert werden. Unsere irdisch-menschliche Existenz als Christen ist eigentlich der Gabe des Heiligen Geistes nicht angemessen. Gott hat sich nicht nur erniedrigt, als er seinen Sohn in diese Welt schickte. Gott hat sich auch erniedrigt, als er seinen Heiligen Geist in ihr und in mein Leben gab. Unser Leben entspricht nicht dieser Gabe. Aber das alles ist eben Angeld für die Vollendung. Jetzt sind wir auf dem Weg hin zum Ziel. Und das, was Paulus hier als lebendige Hoffnung des Glaubens weitergibt, ist keine schwärmerische Spekulation. Paulus spricht ja immer wieder von der Zukunft und es fällt auf, es gibt nirgends eine Schilderung des Jenseits. Und auch die Menschen, die aus dem Tode zurückgekehrt sind, haben keine Einzelheiten über die zukünftige Welt mitgeteilt. Der Jüngling von Nain war tot. Und Jesus hat ihn ins Leben zurückgeholt. Und wir wissen nichts von ihm. Er hat nichts darüber gesagt, wie es denn jenseits der Grenze war. Und genauso geht es bei der Tochter des Jairus und bei Lazarus. Und ebenso bei Tabitha aus Joppe, aus Jaffa. Und selbst Paulus, der einen Blick in die ewige Herrlichkeit Gottes tun durfte. Ich war entrückt bis in den dritten Himmel. Er hat keine Einzelheiten mitgeteilt. Das muss uns zu einer außerordentlich kritischen Zurückhaltung gegenüber allen Jenseitsschilderungen veranlassen. Paulus hat den Korinthern einmal geschrieben, nicht über das hinaus, was geschrieben steht. Es gibt leider eine ganze Menge christlicher Literatur, da muss man nach diesem Wort den Rotstift ansetzen, weil sie über das hinausgehen, was in der Bibel steht. Ich finde, das ist ein Zeichen der inneren Gewissheit, ich würde beinahe sagen, der Stärke, der Sicherheit ist. Wenn wir als Christen zugeben können, wir haben nicht auf alle Fragen eine Antwort und Gott hat uns noch nicht alles mitgeteilt. Wir sind noch unterwegs. Wir sind erlöst, aber wir sind noch nicht vollendet. Auch Jesus als der Auferstandene hat ja den Jüngern jetzt nicht in bunten Bildern vorgemalt, was alles auf sie in der Herrlichkeit wartet. Er hat klare Aussagen gemacht und die Apostel haben ja manches davon weitergegeben und durch den Heiligen Geist wurde ihnen das eine oder andere mitgeteilt. Aber anstatt Jenseitsschilderung zu geben, lesen wir im Anfang der Apostelgeschichte, er war 40 Tage nach seiner Auferstehung immer wieder bei ihnen und hat sie unterwiesen über das Reich Gottes, auch über ihre Aufgaben. Das ist viel wichtiger. Trotzdem, wir sind nicht der Ungewissheit preisgegeben. Paulus sagt im größeren Zusammenhang unseres Textes viermal, wir wissen. Kapitel 4, Vers 14, wir wissen, dass der den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns mit Jesus auferwecken und samt euch vor sich darstellen wird. Dieses Wort, das er dort gebraucht, kehrt an einigen Stellen, Kolosserbrief, Epheserbrief wieder und hat eine ganz große Bedeutung, weil es den Augenblick anvisiert, an dem Jesus Christus seine Gemeinde vollenden und nun als seine Braut dem Vater präsentieren wird. Wir wissen, sagt er. Und unser Abschnitt beginnt auch damit. Wir wissen. Nicht wir meinen, wir hoffen, es könnte so sein. Nein, wir wissen. Und in Vers 6 betont er das noch einmal. Wir sind allezeit getrost und wissen. Und in Vers 11, im Anschluss an unseren Bibelabschnitt, fährt er fort, wir wissen. Weil wir nun wissen. Wir können also mit Gewissheit, das heißt getrost, im Frieden, dem irdischen Zielpunkt unseres Lebens entgegengehen. Christen wissen, was auf sie zukommt. Und Paulus sagt einmal, Sterben ist ein Ausgezogenwerden. Sterben bedeutet einen Umzug in ein neues Haus. Und drittens, Sterben bedeutet daheim zu sein. Bei Jesus. Das erste, Sterben ist ein Ausgezogenwerden. Paulus verharmlost das Sterben der Christen nicht. Wenn er hier von wir redet, dann meint er ja immer seine Brüder und Schwestern mit. Er redet von den Glaubenden, die wissen. Aber er sagt, wir werden ausgezogen. Der Tod wird nicht verniedlicht. Der Tod ist nicht, wie es manche Schriftsteller des vergangenen Jahrhunderts, also des 19. Jahrhunderts dargestellt haben, der Freund Hein. Christen verschweigen nicht den Ernst des Sterbens. Paulus sagt, das ist wie der Abbruch eines Zeltes. Es ist ein Zerbrochenwerden. Und das haben viele vielleicht unter uns schon miterlebt, wenn Gleichaltrige oder gar Jüngere von ihnen oder etwas Ältere auf den Heimweg haben, auch Christen. Wenn Gott uns so ein Stück der Kraft nach dem anderen wegnimmt und wenn man zerbrochen wird, wenn auch Leute, die bewährte Knechte und Mägde Gottes waren, die in großem Segen gewirkt haben, nun ganz kümmerlich auf ihrem letzten Lager liegen und sich nicht mehr helfen können, Stück für Stück ausgezogen werden. Sie werden entkleidet, buchstäblich ausgezogen, ein Stück nach dem anderen geht weg. Und das ist ja auch äußerlich so, wir konnten uns nun schon etwas früher darauf einstellen, als unsere Kinder aus dem Haus waren, wir hatten eine größere Dienstwohnung zugewiesen bekommen, sind wir umgezogen in eine kleinere Dienstwohnung. Das hatte zwar große Vorteile, aber wir mussten doch ein Drittel unserer Möbel verschenken oder auf die Straße stellen, weil man nichts mitnehmen konnte. Und das waren zum Teil schöne Sachen, an denen wir Freude hatten. Und auch jetzt hat eines unserer Kinder einiges von unseren Sachen übernommen, als wir in die Ruhestandswohnung gingen. Nicht wahr? Man muss Stück für Stück hergeben und je länger das dauert, vor allen Dingen dann, wenn man ins Altenheim muss. Da kriegt man ja nicht ein Apartment, sondern wenn man Glück hat, hat man ein Einzelzimmer. Und wenn man Glück hat, kann man noch einen Bücherschrank mitnehmen oder eine Vitrine und alles andere. Das müssen die Kinder holen. Und wenn sie es nicht haben wollen, dann muss man freundliche Nachbarn bitten, dass sie es wenigstens auf die Straße stellen, damit es der Sperrmüll abholt. Oder irgendwelche Leute, die noch Freude an solchen Möbeln haben, die dann in der Nacht vorher mit ihren kleinen LKWs durch die Straßen fahren. Ausgezogen werden, entkleidet werden. Paulus macht uns hier keine Illusionen vor. Beim Überschreiten der Schwelle zur Ewigkeit sind wir nackt, sagt er. So heißt, sagt er in Vers 3, wir wollen ja doch nicht nackt dastehen, wenn wir unser irdisches Gewand ablegen müssen. Und er hat es so den Korinthern geschrieben, Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht ererben. Wir können mit dieser unserer irdischen menschlichen Existenz nicht in die Herrlichkeit Gottes gehen. Es geht nicht. Wir gehören zu dieser Welt, die geprägt, gezeichnet ist von Sünde und Sterben und Tod und Leid und Krankheit. Und das passt nicht in die Herrlichkeit Gottes. Und der Tod ist der letzte Feind. Paulus widerruft hier nicht, was er im ersten Brief gesagt hat. Da hat er so formuliert. Der letzte Feind, der vernichtet wird, das ist der Tod. Also nicht ein Freund. Auch dann, wenn manchmal das Heimgehen nach einem schweren, mühseligen Krankenlager für Kinder Gottes eine wirkliche Erlösung sein kann. Aber der Tod bleibt der letzte Feind. Und Jesus als der auferstandene Herr, als der seinem Jünger Johannes die Offenbarung gibt, hat nicht gesagt, Paulus hat sich geirrt, sondern selbst der erhöhte Herr bestätigt das noch einmal seinem Knecht Johannes, Kapitel 20, Vers 14, in der Offenbarung, erst am Schluss, im großen Gericht, in der Endabrechnung Gottes, die Jesus Christus durchführen wird, wird der Tod vernichtet. Er ist jetzt schon besiegt. Christus hat durch seinen Tod dem die Macht genommen. Der Machthaber des Todes ist, das ist der Teufel. Aber der Tod will uns noch bedrängen. Und darum sagt Paulus, auch Christen seufzen und sind bedrückt. Das ist eine Wohltat, dass Paulus gewissermaßen denen, die älter werden und die nun der menschlichen Lebenserwartung nach auf diesen Zeitpunkt zugehen, dass er nicht sagt, ihr müsst von jedem Tag an strahlender werden. Ihr müsst den Leuten sowas vorleben, ich war immer Halleluja sagen. Steht gar nicht da. Sondern er sagt hier in Vers 2, wir seufzen uns und sehnen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden, nach der Entrückung. Denn diese letzte Generation von Christen auf Erden, die die Wiederkunft Jesu erlebt, die braucht ja nicht durch das Sterben zu gehen. Denen wird es gehen wie dem Henoch und dem Elia. Sie werden weggenommen von der Erde. Verwandelt in einem Nu. Paulus hat den Korinthern geschrieben, wir werden nicht alle sterben, wir werden aber alle verwandelt werden. Und das in einem Augenblick. Wenn Jesus kommt. Aber vorher seufzen wir. Und er sagt, und sind bedrückt. Vers 4. Solange wir in dieser Hütte sind, seufzen wir und sind beschwert. Und er gebraucht da ein Wort, das eine drückende Last ausdrückt. So ist das. Und darum darf auch ein Christ in den Choral einstimmen, was die bange Todesnacht mir doch für Gedanken macht. Und es ist erstaunlich, dass gerade die Generation, die ein ganz anderes, unbekümmerteres und zuversichtliches Verhältnis zum Sterben hatten, vor 300 und 200 Jahren, dass die sich nicht gescheut haben, nicht nur davon zu reden, sondern das auch in Gebeten zu formulieren. Paul Gerhardt, in seinem Lied Befiehl du deine Wege, mach End, o Herr, mach Ende mit aller unserer Not. Stärk unsere Füße und Hände und lass bis in den Tod uns allzeit deiner Pflege und Treu befohlen sein. So gehen meine Wege, unsere Wege gewiss zum Himmel ein. Wissen Sie, ich ertappe mich dabei, auch schon vor dieser Stunde, wo ich Ihnen diese Zeilen sage, ich habe es oft gebetet, in den langen, mühsamen Nächten im Krankenhaus, alle 12 Strophen durch, manchmal sogar zweimal und dreimal. Wie mühsam können Nächte sein, auch nach einer Operation. Und wir vergessen es dann zu leicht, wenn es uns wieder besser geht. Aber das ist ein Gebet, das uns wohl ansteht. Wo mir keiner kommen soll und sagen soll, das habe ich nicht nötig. Dem sage ich, gut, wenn du es heute nicht brauchst, ich rede dir keine Schwachheit ein. Aber lern es auswendig, damit du es in der Stunde parat hast, wenn es nötig ist. Oder in dem Lied, o Haupt voll Blut und Wunden, wenn ich einmal soll scheiden, so scheide nicht von mir. Wenn ich den Tod soll leiden, so tritt du dann herfür. Wenn mir am allerbängsten wird um das Herz zu sein, so reiß mich aus den Ängsten, Kraft deiner Angst und Pein. Und die Gräfin Juliane von Schwarzburg-Rudolstadt hat gebetet, oh Gott, ich bitte durch Christi Blut, mach's nur mit meinem Ende gut. Und das habe ich von einem Vater in Christus gelernt, dem jahrzehntelangen Direktor der Hamburger Großstadtmission, Heinrich Ulloth, der mir gesagt hat, Bruder Laubach, jedes Mal, wenn ich über einen Friedhof gehe, bete ich diese Verse. Oder wenn wir an Matthias Claudius, unseren norddeutschen Freund, denken. Wollst endlich ohne Grämen aus dieser Welt mich nehmen durch einen sanften Tod. Darum darf man bitten. Sterben ist ein Ausgezogenwerden. Und Sterben ist der Umzug in ein neues Haus. Paulus spricht ja schon im vorhergehenden Kapitel 4, Vers 16 von dem äußeren Menschen, der zerfällt, und dem inneren, der erneuert wird. Und der äußere Mensch, das ist der Leib, unsere irdische Hütte. Vers 6, solange wir im Leibe wohnen. Der äußere Mensch, das Zelt, die irdische Behausung. Und das wissen Sie von den vielen Campern, die Sie schon gesehen haben, mindestens. Ich habe noch nicht gecampt, ich habe zwangsläufig so lange in Kriegsgefangenschaft campen müssen, in Zelten gelebt, dass ich also keine Lust mehr hatte, auch schon vor 20 Jahren, als das modern wurde, noch einmal in Zelten zu übernachten. Aber das ist klar, die stellen die auf und am nächsten Morgen rollen sie das zusammen, nehmen es auf den Rücken und ziehen weiter. Konstruiert für den Abbruch. Kein Haus. Notwendig für die Wanderschaft. So ähnlich vielleicht wie auf mancher Campingwagen. Als Paulus dies hier sagte, unser Zelt wird abgebrochen, manche übersetzen Hütte, wörtlich ist es das Zelt, knüpft er an dem an, was Hiskia gebetet und der Prophet Jesaja uns überliefert hat, Jesaja Kapitel 38. Da betet Hiskia: Meine Hütte ist abgebrochen und über mir weggenommen, wörtlich wandert von mir weg wie ein Hirtenzelt. Das ist Vers 12. Jesaja 38, Vers 12. Meine Hütte ist abgebrochen und wandert von mir weg wie ein Hirtenzelt. Zu Ende gewebt habe ich mein Leben wie ein Weber. Er schneidet mich ab vom Faden. Und auch der Elifa von Teman, einer der Freunde Hiobs, hat das gleiche Bild gebraucht. Wenn er von den Menschen spricht, dass sie im Sterben zerschlagen werden, ihr Zelt wird abgebrochen und sie sterben unversehens. Unser Leib, unsere irdisch-menschliche Existenz, der äußere Mensch wird abgebrochen, geht zugrunde. Aber der innere Mensch, die unsichtbare, immaterielle Wirklichkeit unserer Person, was Jesus Christus durch seinen Geist in uns aufbaut, der innere Mensch erhält ein neues Haus. Wir wissen, wenn unsere irdische Hütte abgebrochen wird, dann haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein ewiges Haus im Himmel, das nicht mit Händen gemacht ist. Also Sterben, ein Umzug, aber ein Umzug besonderer Art. Paulus hat es dem Timotheus in unwahrscheinlicher Einprägsamkeit geschrieben. Er sagt, wir haben nichts in die Welt gebracht, darum werden wir auch nichts hinausbringen. Wir werden nichts mitnehmen bei diesem Umzug. Bei allen Umzügen muss man entweder einen kleinen Kleintransporter haben oder einen großen Möbelwagen, aber wir haben immer etwas mit. Als ich in Gefangenschaft geriet, hatte ich buchstäblich nichts mehr. Aber nach anderthalb Jahren Gefangenschaft, da hatte ich doch schon wieder einen Seesack voll Sachen. Und die musste ich mitschleppen. Ich konnte sie zwar noch selber tragen, da brauchte ich keinen Möbelwagen. Aber so ist das bei uns. Wir sammeln immer was an. Das gehört dazu. Dieser letzte Umzug geht ohne Möbelwagen. Wir nehmen nichts mit. Und als Paulus das formulierte, hat er Worte aufgegriffen, die so wörtlich im Psalm 49 stehen. Paulus war sehr vertraut mit dem Alten Testament und hat sich an vielen Stellen nicht gescheut, wir würden heute sagen, wörtlich abzuschreiben. Gottes Geist hat ihn auf diese Stellen aufmerksam gemacht und er hat das dann niedergeschrieben. Im Psalm 49 heißt es: Lass es dich nicht anfechten, wenn einer reich wird, wenn die Herrlichkeit seines Hauses groß wird, denn er wird nichts bei seinem Sterben mitnehmen. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Es werden alle Brücken abgebrochen, alle Beziehungen gelöst. Es geht uns also nicht wie Auswanderern, die eines Tages zurückkommen. Ich habe solche Menschen kennengelernt, die nach Kanada oder USA gegangen sind, sogar das Bürgerrecht dort erworben haben. Und heute sind sie wieder hier, weil sie Heimweh nach ihrer alten Heimat hatten. Sie waren nicht mehr in der Lage, dort wirklich etwas Neues aufzubauen. Beim Sterben geht das nicht. Dies ist ein Umzug ohne Rückkehr. Aber dann sind wir nicht Wohnungslose oder Wohnungssuchende. Wir sind keine Nichtsesshaften, wie man sie heute in den Großstädten findet, sondern wir haben ein Zuhause. Und wenn Paulus im Epheserbrief Gott dafür preist, dass er uns gesegnet hat mit geistlichem Segen in jeder himmlischen Form, dann denkt er auch daran, dann ist in diesen Segen Gottes eingeschlossen, dass wir eben nicht mehr Fremde und Zugereiste sind im Himmel, sondern Bürger mit den Heiligen und Gottes Hausgenossen. Und Jesus hat in einer Beispielgeschichte an diesen Umzug, den letzten Umzug, von dem es kein Zurück mehr gibt, angeknüpft in der Geschichte vom reichen Mann armen Lazarus. Beide gehen in die Ewigkeit Gottes, beide kommen in unterschiedliche Bereiche. Der Reiche bittet Abraham, er möge doch den Lazarus senden, dass ihm etwas Linderung zuteil werde, und Abraham sagt: Überdies ist zwischen uns und euch eine Kluft, so dass niemand herüber und hinüber kann. Und dann sagt er: Ja, dann keiner kann mehr zurück aus jener Welt in diese Welt, aber vielleicht schickst du doch einen, der meine Brüder warnt. Und dann sagt Abraham ja zu dem reichen Mann: Sie haben Mose und die Propheten. An die sollen sie glauben. Wenn sie denen nicht glauben, werden sie auch nicht glauben, wenn einer von den Toten aufersteht. Und sehen Sie, das ist ein wunderbares Stück Evangelium. Das, um auf diesen Umzug richtig vorbereitet zu sein und wirklich an die richtige Adresse zu kommen, wir nur Mose und die Propheten brauchen. Es ist für mich schon erstaunlich, ist natürlich klar, als Jesus das erzählt, gab es das Neue Testament noch nicht. Wir haben also mehr als Mose und die Propheten, aber Jesus meint das ganz ernst. Und es gibt ja Juden, die einfach aufgrund des Lesens von Mose und den Propheten und des persönlichen, mündlichen Zeugnisses von Jesus Christus zum Glauben an Jesus gekommen sind. Mose und die Propheten. Welch eine Wertschätzung des Alten Testamentes, und darum bedauere ich es immer wieder, wenn Christen im Alten Testament nicht zu Hause sind, es oft nach 10 oder 15 Jahren Christsein noch nicht ein einziges Mal von vorn bis hinten durchgelesen haben. Das Wort Gottes gibt uns Wegweisung, dass der Umzug gelingt. Das ist das Wunderbare. Jesus hat gesagt: Wer mein Wort hört, und dem vertraut, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern ist vom Tod zum Leben durchgedrungen. Und das Dritte, Menschen, die Christus nachfolgen, kommen zu Gott nach Hause. Hier sagt Paulus dieses unübertreffliche Wort: daheim beim Herrn. Wir wissen, was das bedeutet, auf Erden ein Zuhause zu haben. Manche von Ihnen sind auch noch, also die älteren Männer hier, und in der Kriegsgefangenschaft gewesen. Und was war das, als wir nach Hause kamen? Und wie viele hat es gegeben, deren Zuhause war zerbombt? Sie mussten sich erst mal auf die Suche machen, wo denn ihre Angehörigen, sofern sie überlebt hatten, noch übrig geblieben waren, untergekommen waren. Aber mir ist das in den vergangenen 25 Jahren, wo ich oft auf Reisen sein musste, immer wieder so gegangen: Wie schön war das, wenn man von der Reise nach Hause kam, daheim sein konnte. Man hat mir manches schöne Hotelzimmer reserviert. Ich habe auch in vielen freundlichen Gästezimmern übernachten dürfen. Aber das ist doch kein Zuhause. Zuhause ist etwas ganz anderes. Und da sagt Paulus: Wir werden zu Hause sein bei dem Herrn. Wenn wir da ankommen, dann beginnt für uns die große Festfeier, von der Jesus gesagt hat, sie werden kommen vom Norden, Süden, Osten und Westen und zusammen mit Abraham, Isaak und Jakob am Tisch sitzen. Und im letzten Buch der Bibel, dass alle Glaubenden teilhaben dürfen. An dem großen Fest, das Jesus seiner Gemeinde bereitet. Gerhard Fritzsche, ein recht bekannter Dichter, der im Zweiten Weltkrieg gefallen ist, hat das so beschrieben: Einmal öffnet sich die Tür und ich stehe nicht mehr im Dunkeln. Stehe im Saal, da ohne Zahl Sterne tausendfältig funkeln. Klage nicht mein Herz, vertrau, einmal wird sich alles wenden. Einer hält wie alle Welt, so auch mich in seinen Händen. Wir werden daheim sein bei dem Herrn. Woher hat Paulus die Gewissheit? Eines ist schon deutlich geworden, wenn ich denke, wir haben alle von Herzen und aufmerksam mitgebetet, als unser Bruder vorhin uns im Gebet geleitet hat. Paulus hat das Versprechen Jesu. Jesus hat gesagt, wer mir dienen will, der folge mir nach, und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Er hat gesagt, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten, und wenn ich sie für euch bereitet habe, dann will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr da seid, wo ich bin. Und es war eben seine letzte betende Willenserklärung. Vater, ich will, dass die, die zu mir gehören, bei mir sein sollen, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Er hat Jesu Versprechen und daran kann er sich halten. Aber er kann in dieser Gewissheit das auch den Glaubenden sagen, weil er das aus eigener Erfahrung weiß. Der Heilige Geist ist Anzahlung. So sagt er das hier in Vers 5. Gott ist es, der uns dazu bereitet und der uns als Unterpfand den Geist gegeben hat, als Anzahlung. So wie Jesus das auch gesagt hat in den Abschiedsreden. Dass der Heilige Geist die Anzahlung ist. Dass er auch Aufschluss gibt über das, was in der Zukunft sein wird. Und er weiß es, weil er selber einen Blick in jene Herrlichkeit tun konnte, auch wenn Gott es ihm verwehrt, das im Einzelnen zu beschreiben. Und darum kann er sagen, ich habe Lust abzuscheiden, um bei Christus zu sein. Und im Römerbrief kann er den Christen versichern, nichts kann uns scheiden, weder Tod noch Leben. Von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und daraus entspringt diese getroste Gelassenheit, wie er hier es in Vers 6 und Vers 8 zweimal sagt. Das gleiche Wort steht da, wir sind getrosten Mutes. Christen müssen, wenn sie sterben, ihr irdisches Zelt ablegen, umziehen in ein neues Haus, werden daheim sein bei Jesus Christus. Der Blick aufs Ende weitet unseren Erwartungshorizont. Er schließt ja diesen Gedanken mit dem Satz, wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder seinen Lohn empfängt für das, was er bei Lebzeiten getan hat. Und nun wundere ich mich, obwohl es die Altsprachler und die Theologen wissen, dass selbst in der revidierten Luther-Übersetzung, wie auch in der, die wir gehört haben, das letzte Wort falsch übersetzt ist. Es heißt nämlich nicht böse. Die Griechen haben für böse ein anderes Wort gesetzt, sondern es heißt unbrauchbar. Es sei gut oder unbrauchbar. Und was will er hier sagen? Wir müssen alle offenbar werden vor dem Thron Gottes, vor dem Thron Jesu Christi. Paulus hat das gesehen. Die Griechen damals haben dieses Wort Thron, Bima, in der altgriechischen Sprache sagte man Bema. Er hat selber einmal vor diesem Richterthron gestanden. Aber er wusste, dass dieser Bema auch noch so ein wenig anders aussehen kann. Hat sie beide gesehen. Der eine ist heute, beide sind heute noch zu sehen. Nämlich die Stätte, der Richterstuhl, die Richtstätte des Gallio, des Statthalters, vor den die Juden den Paulus in Korinth schleppten. Und Gallio konnte Urteile über Leben und Tod sprechen. Das war in seinem Ermessen. Und wir wissen aus der Apostelgeschichte, dass er den Juden gesagt hat, wisst ihr, das sind Fragen eures Gesetzes, macht, dass ihr wegkommt, darüber will ich nicht richten. Paulus ging frei aus. Das war der Richterstuhl, da wo über Leben und Tod entschieden wird. Aber es gab noch einen anderen Richterthron, und weil Paulus sehr genau von dem, die alten Wettkämpfe beschreibt, war er sicher auch, da er ja im Peloponnes in Achaia umhergereist ist, auch sicher einmal in Olympia oder in Delphi. In Olympia ist heute noch der Bema zu sehen. Das war der Richterthron der Jury. Nicht, wenn Sie jetzt Barcelona verfolgen, gibt ja so Leute, die jede Goldmedaille registrieren. Schadet ja auch nichts. Da gibt es auch diesen Richterthron. Das heißt, der Platz, wo die Leute sitzen, die entscheiden, aufgrund der Zeiten oder der Punkte, die notiert wurden, wer kriegt die Goldmedaille, wer kriegt Silber, wer kriegt Bronze. Die Jury im Sportwettkampf. Und da wurde nicht über Leben und Tod entschieden, sondern der Siegespreis verteilt. Und darum geht es sicher hier auch. Denn Paulus weiß, wir kommen nach Haus. Er hat keine Sorge, dass er am Ende seines Lebens vielleicht noch verdammt werden könnte. Nein. Er weiß, wir gehen heim zum Herrn. Aber er sagt, es gibt noch diesen Preisrichterthron. Gott ist unser alltägliches Leben als Christen nicht gleichgültig. Sondern er möchte, dass unser Leben etwas auswirft. Wir müssen bei Jesus offenbar werden. Wenn er hier nur von diesem Preisrichterthron spricht, dann müssen wir uns daran erinnern, dass er im 1. Thessalonicher Brief und im 1. Korinther Brief ganz andere Seiten der Zukunftserwartung der Christen aufgezeigt hat. Er hat über das alles in den Gemeinden gesprochen. Dazu gehört nicht nur, dass wir vor Christus erscheinen werden und unser Leben noch einmal gewogen wird, sondern es ist eben dieser ganz weite Hoffnungshorizont. Es geht Paulus nicht nur darum, dass er selig wird. Seine größte Freude ist, dass Jesus Christus wiederkommen wird. Und nicht nur, dass dann die ganze Gemeinde vollendet ist, sondern vor allem, dass dann seinem geliebten Herrn endlich die Ehre zuteil wird, die ihm allein gebührt. Alle Knie werden sich beugen. Alle Zungen bekennen, Jesus ist der Herr. Das, was heute Christus vorenthalten wird, dass er entehrt, geschmäht, gelästert wird, dass das dann endgültig vorbei ist, dass Gott zum Zuge kommt und dass dann die Herrschaft des Christus, das tausendjährige Reich, anbricht. Und dass dann Jesus Christus die große Endabrechnung durchführen wird. Wie viel Unrecht geschieht in dieser Welt, das nie einen gerechten Richter findet? Wie viel Leid in dieser Welt, das Menschen einander zufügen? Die Offenbarung sagt uns, es kommt alles noch einmal zur Sprache. Es ist auch Zeit genug dafür. Und Christus wird das durchführen. Der Vater hat dem Sohn alle Macht gegeben, auch die Vollmacht, das Gericht zu halten. Und dann der neue Himmel und die neue Erde. Wir werden teilhaben an Gottes Herrlichkeit. Die Erwartung richtet sich für Paulus auf die Wiederkunft. Wir sehen uns danach, überkleidet zu werden. Nicht nur, damit er dann nicht sterben muss, sondern letztlich, weil mit der Wiederkunft Jesu diese ganz neue Zeit anbricht, die wir uns noch gar nicht bunt im Einzelnen ausmalen können, aber neues Leben noch in dieser Schöpfung unter ganz neuen Vorzeichen. Die Erwartung richtet sich auf die Wiederkunft, nicht auf das Sterben. Aber er sagt, Hoffnung verpflichtet. Darin ist er sich einig mit seinem Mitapostel Johannes, der geschrieben hat, wer solche Hoffnung hat, der reinigt sich. Gleich wie Christus auch rein ist. Und hier sagt er, wir haben den Ehrgeiz. Es wird in Vers 9 so gesagt, deshalb bemühen wir uns auch wörtlich, wir setzen den Ehrgeiz da rein. Eben dann bewährt, erfunden zu werden vor Christus, ihm wohl zu gefallen. Und er hat im 1. Korintherbrief das deutlich gemacht an den Sportlern. Er sagt, guckt doch durch die Leute an in Olympia. Was tun die? Alle laufen. Man kann heute noch die verschiedenen Trainingshallen sehen und Trainingsgründe, wo die Leute 5 Monate vorher schon anfingen zu üben. Und er sagt, die laufen alle und einer kriegt den Preis. Und was kriegt er? In Olympia bekam man einen gewundenen Ölzweig wie einen Kranz auf die Stirn gedrückt und in Delphi ein Lorbeerkranz. Und er sagt, das vergeht doch. Das vertrocknet. Und nachher bröckelt das ab und dann ist nur noch so ein dürrer Zweig zu sehen. Die laufen für einen vergänglichen Preis und ihr für einen unvergänglichen. Also lauft, sagt er. Er möchte Mut machen, ganz das Christsein zu leben. Und er sagt eben, wir müssen Rechtschaffenschaft ablegen für das, was wir bei Lebzeiten getan haben, es sei gut oder untauglich. Das ist die Sache, die, dass wir auch als Christen manches tun können, was für das Reich Gottes gar nicht viel taucht. Und das wird dann verbrennen. Das ist weg. Das bleibt nicht. Aber was Christus in uns und durch uns wirken kann, das bleibt. Und ihm sind mit seinem Wirken des Heiligen Geistes keine Grenzen gesetzt. Und er kann wirken, und das ist wunderbar, er kann wirken, selbst noch in der Sterbestunde. Denn der Schächer am Kreuz sagt, in der Stunde des Sterbens, Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sagt, wahrlich, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Dem Wirken Jesu sind keine Grenzen gesetzt, bis hin in die letzte Stunde unseres Lebens. Und was er wirkt, das bleibt für die Ewigkeit. Und darum können wir mit Philipp Spitter beten, bei dir, Jesu, will ich bleiben, so in Freude wie im Leid. Bei dir bleib ich, dir verschreib ich mich für Zeit und Ewigkeit. Deines Winks bin ich gewärtig, auch des Rufs aus dieser Welt, denn der ist zum Sterben fertig, der sich lebend zu dir hält. Wir wollen noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du selber durch das dunkle Tor des Todes hindurchgegangen bist. Du hast die Bitternis des Sterbens auf dich genommen und du bist nicht nur gestorben, so wie wir vielleicht einmal sterben müssen, wenn du nicht vorher wiederkommst, sondern du hast im Sterben die ganze Last der Schuld einer verlorenen Welt auf dich genommen. Und hast ausgerufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und so brauchen wir als Gotteskinder nie zu fragen. Du bleibst bei uns. Und darum können wir sagen, und ob ich schon wanderte im finstern Tal, im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Herr, wir wollen dir danken, dass du eine vollgültige Erlösung erworben hast und dass du sie uns durch deinen Heiligen Geist zugeeignet hast. Und nun lass uns den Weg des Glaubens gehen bis zum Augenblick der Vollendung, bis wir daheim sind bei dir und dich schauen werden von Angesicht zu Angesicht. Und Herr, wir möchten auch um der Nöte dieser Welt willen und um deiner leidenden Gemeinde willen